Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 21. Juli 2025. Berufsverbote sind nicht das adäquate Mittel gegen die AfD und am Ende treffen sie dann Linke. Die Wiedereinführung von Berufsverboten in Rheinland-Pfalz. Nach 6 Monaten stellt die Landesanstalt für Kommunikation endlich ein medienaufsichtliches Verfahren gegen RDL ein. Was uns vorgeworfen wurde, ein kritisches Feature zur mangelnden juristischen Aufarbeitung des NS-Massakers in St. Anna di Stadsema. Die Lage ist dramatisch, aber im Hinblick auf die sozialen Rechte der Lohnabhängigen. Sparen im französischen Haushalt, außer beim Militär. Wann und warum sich Balkonsolar auch für Mieter mit kleinem Geldbeutel lohnt. Und statt demokratische Transparenz lässt OB Martin Horn immer mehr verdunkeln. Ein Kommentar, das erwartet euch in dieser Stunde. In den 70er und 80er Jahren wurden Millionen Menschen vor der Einstellung in den öffentlichen Dienst vom Verfassungsschutz überprüft und viele, insbesondere linke LehramtsanwärterInnen, abgelehnt. Es herrschte eine Atmosphäre der Unsicherheit, die viele von politischer Betätigung abschreckte. Nach einigen Einzelfällen, Radio Dreieckland berichtete, will nun das noch von einer Ampel geführte Bundesland Rheinland-Pfalz die Überprüfung wieder allgemein einführen. Zunächst hieß es, Mitglieder der AfD sollten nicht in den öffentlichen Dienst. Dann ruderte der Innenminister Michael Ebling zurück und sagte, es käme immer auf den Einzelfall an. Die Liste der betroffenen Organisationen enthält neben rechten Gruppen inklusive einiger ReichsbürgerInnen mit obskuren Namen wie indigenes Volk Germaniten auch Linke wie die Freie ArbeiterInnen und Arbeiterunion und andere. Aus Erfahrung fürchtet Volker Metzroth, dass es wieder am Ende ein Erlass gegen Linke wird. Wir haben mit ihm gesprochen.
Jetzt, bevor ich dich dazu weiter befrage, mal erstmal die Frage, kannst du ein bisschen was erzählen, deine eigene Bekanntschaft mit diesem Thema Berufsverbote?
Ja, meine eigene Bekanntschaft begann zum einen 1978, als wir hier in Bad Kreuznach die ersten Berufsverbotsfälle hatten, darin auch in meinem Kollegenkreis bei der Deutschen Bundespost damals. Und ganz enge Erfahrungen muss ich da leider ab 1983 machen. Da habe ich dann selbst ein Berufsverboteverfahren durchstehen müssen. Und zwar, das war auch Ausdruck der damaligen zunehmenden Militarisierung. Ich wurde als DKP-Mitglied nach zunächst geheimen NATO-Richtlinien als Sicherheitsrisiko betrachtet und sollte also nicht mehr in meinem angestammten Bereich beschäftigt werden.
Das war Fernmelde, ne?
Ich war Fernmeldehandwerker, ja, beim Fernmelder Bad Kreuznach damals. So, und das Ganze nach 2 Jahren, ich sag mal, internen Ringen mit Personalräten, Bezirkspersonalräten, Bundespersonalrat, die also die Maßnahmen gegen mich abgelehnt haben, kam zunächst mal so in der Einigungsstelle so ein Kompromiss raus nach dem Motto, also er darf umgesetzt werden, aber kein Einkommen verliere. Ich sollte nämlich auch 400 Euro Einkommen dadurch verlieren. Wobei nicht garantiert war, dass ich dann auf die Dauer da weiter beschäftigt worden wäre. Das wäre also meiner Ansicht nach nur ein Aufschub gewesen. Ich bin dann, nachdem man mir am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, die Änderungskündigung zugeschickt hat, vor das Arbeitsgericht gegangen und habe mich dann letztendlich bis 1989 durch alle 3 Instanzen durchgekämpft, erfolgreich, ja, und konnte damit das Berufsverbot abwehren. Ja. Was aber trotzdem also eine unwahrscheinliche Belastung war, auch für mich, für mein Umfeld, für meine Familie und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe eine ganz große Solidarität damals gehabt. Und nicht nur so direkt aus dem eigenen politischen Lager, aus den Gewerkschaften vor Ort, auch von Sozialdemokraten, von Grünen und so weiter, was es mir also ermöglicht hat, dieses ganze Verfahren dann auch durchzustehen. Ja, und am 1. Februar 1990, sinnigerweise der 70. Geburtstag von meinem Vater, hat man mir dann erklärt, mich künftig wieder behandeln zu wollen wie jeden anderen.
Also wieder ein Mensch wie alle anderen.
Ja.
Er soll ja dieses Berufsverbot, nicht nur, aber erstmal die Mitglieder von der Alternative für Deutschland treffen. Eine Partei, der, also ich jetzt mal private Meinung sagen würde, sie ist tatsächlich verfassungsfeindlich. Was ist denn da dran schlimm?
Also ich halte natürlich auch die AfD für eine zumindest in Teilen faschistische Partei und werde alles tun, um sie politisch zu bekämpfen. habe auch hier in der Vergangenheit einige Aktionen vor Ort auch mitorganisiert gegen AfD, wenn hier Auftritte waren und so weiter, und bin immer ein Kritiker. Das Problem ist hierbei, dass vordergründig gesagt wird, es geht gegen die AfD. Und dann wird eine Liste veröffentlicht von Organisationen, die also genauso behandelt werden sollten wie die AfD. Und da sind eine ganze Reihe linke Organisationen drin, beispielsweise die DKP, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend und so weiter. Also es zeigt sich hier, es geht nicht nur in Anführungsstrichen gegen rechts, sondern es geht mal wieder, wie gesagt wird, gegen rechts und links. Und die Erfahrung der Berufsverbote von 1972 oder ab 1972 lehrt eben, dass letztendlich das ganze Gerede von es geht gegen rechts und links hohles Gerede war, weil ich schätze mal 99% der Fälle richtete sich gegen links. Gegen rechts war man weiterhin auf dem Auge sehr blind. Vielleicht kann ich noch ergänzen, ich halte das also auch für ein ungeeignetes Mittel, gegen die AfD vorzugehen, weil ich denke, das wird Effekte auslösen bei Menschen, die sich dann zwar jetzt nicht mit der Politik der AfD solidarisieren, sondern mit den Betroffenen. Es wird Menschen geben, die das für undemokratisch halten, so gegen die AfD vorzugehen. Wenn man gegen die AfD vorgehen will, da muss man ganz klar eine andere Politik machen. Die AfD ist nicht allein die Rechtsentwicklung. Die AfD ist ein Teil der Rechtsentwicklung, ein gefährlicher Teil der Rechtsentwicklung. Aber wenn beispielsweise so, wie wir das hier in unserem Kreistag vor einiger Zeit erlebt haben, CDU, SPD, FDP und Freie Wähler gemeinsam mit der AfD beispielsweise für die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete stimmen, da muss man sagen, dann wird hier rechte Politik übernommen. Und durch die Übernahme von rechter Politik bekämpfe ich nicht die AfD, eher im Gegenteil, ich mache sie hoffähig. Und dann aber vorzugeben, über so eine Berufsverbotsgeschichte dann die AfD bekämpfen zu wollen, das ist zum einen nicht effektiv, zum anderen auch wenig glaubhaft.
Nun sagt ja der SPD-Innenminister Michael Ebling, in etwa es kommt auf eine Einzelfallprüfung an, jemand müsse glaubhaft machen, dass er auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Das sind jetzt nicht genau seine Worte, aber darauf läuft es hinaus. Ja, was ist denn dazu zu sagen? Wie beweist man denn, dass man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht?
Also wenn ich beispielsweise vom Beamtenrecht ausgehe, ich war zwar kein Beamter, aber ein bisschen kenne ich mich aus damit, da gibt es das Disziplinarrecht, das ist ähnlich aufgebaut wie das Strafrecht. So, und im Strafrecht gilt normalerweise, dass jemand die Schuld bewiesen werden muss und nicht, dass er eine Unschuld beweisen muss. Was man hier treibt, ist praktisch eine Beweislastumkehr. Also der Bewerber soll im Zweifelsfall beweisen, dass er verfassungstreu ist. Wie er das machen soll, also die Frage wurde schon vor 50 Jahren gestellt, ja, weil es wurde in der Regel dann, ich habe ja selber auch die ganzen Kram durchgemacht, Anhörungen und so weiter, wenn man sich da beispielsweise dann zum Grundgesetz bekannt hat, wurde das als wenig glaubhaft dargestellt und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es ist eine Beweislastumkehr, die eigentlich unserem Rechtssystem widerspricht.
Gibt es jetzt generell da bereits Initiativen, die sich gegen die Wiedereinführung der Berufsverbote so ganz weg waren sie ja, glaube ich, auch nie da wären? Und das andere, gibt es auch Leute, die so eine Rehabilitation in Rheinland-Pfalz, ich kenne das von Baden-Württemberg, anstreben von Berufsverbotsopfern?
Es gibt in Rheinland-Pfalz im Moment leider keine organisierten Bestrebungen. Ja. Mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass viele der Betroffenen mittlerweile oder die im Kampf gegen die Berufsverbote waren, nicht mehr leben. Ich denke mal an so große Namen wie Pfarrer Horst Szymanowski, wie der frühere DGB-Landesbezirksvorsitzende Julius Lellbach, um nochmal zwei zu nehmen. Die sind natürlich schon lange tot, auch ein Großteil der Betroffenen. Und es gibt natürlich auch, ich habe noch Kontakte zu dem einen oder anderen Betroffenen, die wollen aber heute mit allem nichts mehr zu tun haben. Die haben da relativ viel Schaden genommen und für die ist das Kapitel abgeschlossen. Also ich gehe mal davon aus, dass was Bewegung in Rheinland-Pfalz betrifft, dass man da wieder ein bisschen wird von vorne anfangen müssen. Ja, ist leider nicht so wie in Baden-Württemberg mit dieser Initiative, die mir bestens bekannt ist, mit der ich auch vernetzt bin, beispielsweise mit Werner Siebler, den ich also auch schon aus der Berufsverbotezeit bei der Post sehr gut kenne. Ich hoffe eben, dass es gelingt, die Brisanz klarzumachen. Wobei ich jetzt schon in meinem Umfeld erlebt habe, dass also junge Leute schon, die ersten jungen Leute mich gefragt haben, Volker, was kann ich dann künftig noch politisch machen? Ja. Wie sowas wirkt, vielleicht mal gerade noch ein Beispiel aus der Vergangenheit.
Gerne.
Also 1979 gab es in Mainz eine Demonstration der Gewerkschaftsjugend. Ich war ja damals aktives Mitglied der Deutschen Postgewerkschaft, die später bei Inverdi aufgegangen ist. Und wir haben dann versucht, vom Postamt in Mainz, die sogenannten Postjungboten, das waren junge Menschen in einem postinternen Ausbildungsverhältnis, die Postjungboten zu gewinnen bei dieser Demonstration, wo es um Berufsbildung und so weiter ging, mitzumachen. Die sind nicht mitgegangen, die haben uns gesagt, nee, das ist eine Demonstration, da wird fotografiert, da wird gefilmt und da dürfen wir später nicht Beamte werden. Das ist große Gefahr bei all diesen Geschichten. Es werden vor allen Dingen, sagen wir mal, Menschen in der zweiten oder dritten Reihe werden eingeschüchtert. Die direkt Betroffenen sind oftmals noch an diese Herausforderung gewachsen. Aber man schafft einfach ein Klima, in dem sich dann Menschen einfach nicht mehr trauen, auch ihre Meinung zu äußern. Was mir zum Aktuellen noch einfällt, was ich eigentlich dafür wichtig halte, wenn man die Geschichte der Berufsverbote sieht in Rheinland-Pfalz. So war es ja der erste rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsident Rudolf Scharping gewesen, der 1992 diese Berufsverbote Praxis de facto beendet hat. Es war ein Wahlversprechen von ihm, ja, und er hat es auch eingehalten. Ja. Ich meine, er kannte sich selber auch ganz gut mit aus. Also in der Familie seiner damaligen Ehefrau gab es da auch einige Betroffene. War da persönlich recht nah dran, weil ich mit Scharpings Schwiegereltern persönlich befreundet war. Und jetzt macht die SPD im Prinzip hier eine Rolle rückwärts. Das, was man vor 33 Jahren mal abgeschafft hat, soll wieder eingeführt werden. Und es passt allerdings, ich muss wirklich sagen, in manchen Teilen oder zu Teilen der SPD beispielsweise. Ich sage mal, der Vorgänger beispielsweise unseres jetzigen SPD-Innenministers, der Herr Lewenz, der ist beispielsweise 2019 bei einer Demonstration gegen den Nazi-Aufzug in Pretzenheim bei Bad Kreuznach aufgetreten und hat sich, so haben es alle aufgefasst, am Anfang zunächst mal entschuldigt, dass er hier auftritt, weil er sagte, wir sind ja nicht nur gegen rechts, wir sind ja auch gegen links und Islamisten. Kern dieser Geschichte ist wirklich, dass rechts und links hier auf eine Stufe gestellt wird. Und das verträgt sich auch nicht, sage ich mal, mit dem Grundgesetz. Im Artikel 139 gibt es in zwei Richtungen vorgegeben, von rechts und Militarismus, gegen die vorzugehen ist, und was anderes kommt da nicht vor.
Wegen eines Satzes in einem Feature zum Kriegsverbrechen der Reichsführer SS-Division an der Zivilbevölkerung im toskanischen Sant'Anna di Stazzema und über dessen Behandlung durch die Justiz in Baden-Württemberg, das vergangenes Jahr am 12. August zum 80. Jahrestag dieses Massakers ausgestrahlt worden war, hatte die baden-württembergische Landesmedienanstalt uns dieses Jahr am 9. Januar ein Aufsichtsverfahren wegen möglichen Verstoßes gegen die gesetzlichen Programmgrundsätze und den Ehrschutz eröffnet. Es ging insbesondere um die kritische Nennung eines Oberstaatsanwalts. Nach über 6 Monaten wurde dieses Verfahren nun wegen Nichtbestätigung des Verdachts eingestellt. Ein Erfolg, aber es bleiben doch Irritationen. Hört ein Interview mit unserem Geschäftsführer und Programmverantwortlichen Michael.
Was war denn der Gegenstand überhaupt der Vorwürfe?
Ja, die hat erstmal dieses Verfahren eingestellt. Nach immerhin 6 Monaten haben sie sich bequemt. Am 9. Januar hatten sie das eingeleitet. Gegenstand der Vorwürfe da, dass im Programm von Radio Dreiklang am 12. August um 18 Uhr ein 60-minütiger Beitrag-Feature ausgestrahlt worden ist. Nie wieder St. Anna. Und dabei fiel der Satz, dass der zuständige Oberstaatsanwalt das Verfahren verschleppt habe, um es nach 10 Jahren mangels Tatverdacht einzustellen. Und das haben sie dann gewertet in diesem Eröffnungsschreiben an uns. Am 9.1. haben sie das Verfahren eröffnet Und am 20. haben sie uns dann ein Schreiben geschickt. Wir möchten doch Stellung nehmen zu diesem Vorwurf, dass hier der Ehrschutz des Herrn Oberstaatsanwalts verletzt gewesen ist und dass die gesetzlichen Programmgrundsätze wegen der Sorgfaltspflichten nicht eingehalten worden sind. Wie gesagt, dies ist jetzt nach 6 Monaten eingestellt worden. Wir hatten um Akteneinsicht gebeten. Wir haben Rechtsanwälte dann beauftragt, die dieses Verfahren für uns weitergeführt haben. Und ja, jetzt könnte man, ja.
Gibt es eine Begründung für die Einstellung?
Nun, Sie haben sich immerhin vorgearbeitet in den 6 Monaten zur ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei Meinungsäußerung und Bewertung von Meinungsäußerung im Spannungsverhältnis, in diversen Spannungsverhältnissen. So sagen Sie, nach umfassender rechtlicher Prüfung und Bewertung kommen wir ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die ebenfalls betont auf das, was auch die Rechtsanwälte schon geschrieben hatten, in Reden stehenden Äußerungen über den zuständigen Oberstaatsanwalt viel Volk zu verstehen sind. Dieser verschleppte erst die Ermittlungen, um sodann das Verfahren nach 10 Jahren mangels Tatverdacht einzustellen. So, das ist die eine Begründung. Der Rest ist dann im Prinzip nochmal die Begründung, so wie wir das immer schon gesagt hatten, auch in mündlichen Äußerungen etc., dass das jedenfalls nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eben nicht isoliert betrachtet werden soll, sondern im Kontext und so weiter. All dies haben sie dann auch gemacht und haben dann gesagt, okay, das dargestellte Verhalten des Oberstaatsanwalts, würde sich in den Ton des Beitrages einfügen und es steht da keine Diffamierung im Vordergrund oder sonst was etc. Das sind so ungefähr die Aussagen, die sie in dem Begründungsschreiben jetzt zur Einstellung unter anderem Mitglied liefern.
Ob das nach Einsicht klingt oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn das jetzt eingestellt worden ist, dann dürfte es sich doch jetzt haben.
Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin mit dieser Einstellungsverfügung nicht zufrieden. Denn es steht zum Schluss im Prinzip die Aufrechterhaltung des Vorwurfs steht drin. Ich will mal zitieren hier. Die Äußerung im Beitrag hat auch einen Sachbezug zum kritisierten Geschehen. Möge sie auch scharf und auch die namentliche Nennung des Oberstaatsanwaltes nicht angebracht erscheinen. Hallo, wo sind wir denn? Ein Oberstaatsanwalt, ein Staatsanwalt, der eine Einstellungsverfügung macht, macht das in seiner Funktion der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe. Diese öffentliche Aufgabe ist, anzuklagen oder einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt lag nach anderthalb Jahre zuvor das Urteil des Landgerichts im Fall Demjanjuk vor, wo klar und deutlich ausgesprochen wurde, die Rechtsauffassung, die sich als die herrschende durchgesetzt hatte und mit der sich in der Einstellungsverfügung nicht auseinandergesetzt wurde, dass nämlich, wer sich freiwillig einem Täterkollektiv wie das SS, Verbrecherorganisation, das war die Reichsdivision Reichsführer SS, die da im Rückzug in Italien ein Dorf umstellt hatte, die Leute niedergeschossen hatte, angeblich unter Partisanenbekämpfung, das waren alles Zivilisten, Kinder, alte Leute etc. Ja? Also was ist denn daran ein Ehrverstoß oder was ist denn da, dass es eine scharfe Bewertung sei, wenn 2005 schon bereits ein Militärgericht in La Spezia diese Angeklagten verurteilt hatte in Italien. Damals die Staatsanwaltschaft Stuttgart sich erklärt hatte zu diesem Urteil, das sei eben mit deutschem Recht nicht so ganz einzuhören. Dann 10 Jahre ermittelt wurde und dann diese Einstellungsverfügung kommt, die dann auch noch, das muss man ja auch noch wissen, vom Oberlandesgericht in Karlsruhe in Bausch und Bogen aufgehoben wurde und zur Verhandlung nach Hamburg verwiesen worden ist. Also wie man unter diesen Umständen noch sagen kann, dass eine Sache, die Sie, wie Sie ja bewertet haben, diesen Satz, auch noch als scharf und die namentliche Nennung des Oberstaatsanwalts sei nicht angezeigt, das schafft Rechtsunsicherheit tatsächlich. Wenn in Zukunft Staatsanwälte, die im öffentlichen Auftrag gebunden sind an Gesetz und Recht, nicht mehr namentlich benannt werden dürfen, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen Und nur das wurde ja kritisiert. Wo sind wir dann gelandet? Dann sind wir in einer ganz anderen Republik schon längst gelandet. Und wenn dann am Schluss noch drinne steht, auch ist insbesondere betreffend des Hintergrunds geschehen, das Maß der Ehrverletzung des Oberstaatsanwaltes nicht derart hoch. Ja, entschuldige mal, wo ist denn da die Ehrverletzung gewesen, die Sie nicht mal begründet da haben legen können, sondern ja selbst das gemacht haben. Aber Sie halten allen offensichtlich daran fest.
Das war doch die Darlegung in dem Beitrag eines historischen Sachverhaltes, ja. Unter Nennung, Mitnennung, inklusive Nennung der Namen der Beteiligten.
Also nee, nicht mal der Beteiligten, sondern
Ich meine, das meine ich, ist ja auch beteiligt, indirekt. Und so geht man ja eigentlich mit historischen Beiträgen vor.
Genau,
weil so ist wenn man es. Nämlich keine Namen dazu nennt, dann ist es auch wieder verkehrt.
Ja. Also ich denke, diese Einstellungsverfügung schafft keine Rechtssicherheit. Und das muss man sich nochmal überlegen, ob man da nicht nochmal aufgreift. Wie auch der Umstand, wie die Anwälte zu Recht darauf hingewiesen haben, dass es keine Eröffnungshandlung, schriftliche, dokumentierte Eröffnungshandlung, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn es wird jetzt gesagt, das sei der Beitrag vom 12. August gewesen. Warum wird am 9. Januar das gemacht? Wir können das vermuten, dass dort, nämlich dieser Beitrag war eingereicht zum Medienpreis der LFK im Sektor nicht kommerzieller Veranstalter. Und da musste ein 9-Minuten-Ausschnitt waren, wo eben auch dieser Satz mit drinne gewesen ist, den wir jetzt hier mehrfach jetzt auch wieder zitiert haben. Und im Dezember hat dann die Landesanstalt für Kommunikation dieses Medienpreisverfahren, weil nur zwei Bewerbungen dazu vorlagen, nämlich dieser Beitrag und noch ein anderer, eingestellt. Das war Mitte Dezember, wenn nicht gerade direkt unmittelbar vor Weihnachten. Und am 9. wird dann dieses Verfahren eröffnet. Wir wissen bis zum heutigen Tage nicht, warum dieses Verfahren, von wem eröffnet worden ist, aus welchen Gründen. Das lässt sich aus den Akten nicht erschließen. Das ist der eine Grund, weshalb man wahrscheinlich noch ein Informationsfreiheitsverfahren einstrengen sollte oder könnte. Und der andere Grund ist diese Festhaltung an Auffassung, dass es legitim sei, obwohl gar kein Ehrschutz Beeinträchtigung des Oberstaatsanwaltes stattgefunden hat, es trotzdem dieses Verfahren überhaupt durchzuführen. So ist meine Meinung dazu und werden wir jetzt wahrscheinlich in den Gremien von Radio Dreieckland darum.
In Frankreich hat Staatspräsident Emmanuel Macron vor einer Woche eine massive Aufrüstung für die kommenden Jahre angekündigt. Am Dienstag verkündete dann Premierminister Bayrou einen massiven Sparkurs beim Staatshaushalt. Bei Sozialausgaben und Renten soll es eine Nullrunde geben. Stellen bei Staatsbediensteten sollen gestrichen werden, wie auch zwei Feiertage. Um das Ganze einzuordnen, haben wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten, dem freien Journalisten und Juristen Bernard Schmid, gesprochen.
Das ist die letzte Haltestelle vor dem Abgrund und dem Absturz, erklärte François Bayrou bei der Pressekonferenz. Ist die Lage in Frankreich tatsächlich so dramatisch?
Also nicht in der Weise, wie die Regierung sie vorgibt, sondern in gewisser Weise im Hinblick auf die sozialen Rechte der Lohnabhängigen, auch im Hinblick auf den Zustand der demokratischen Rechte, dadurch, dass der Zentralstaat jetzt stärkeren Eingriff auf Kosten der Kommunen und Departements verüben wird, der Reihe nach. Also man könnte das Ganze ein bisschen unter den Titel stellen, den mal ein früher in Westdeutschland bekanntes Lied trug, das bisschen Haushalt. Das Lied will ich nur nicht kommentieren, da gibt es Kritik von Feministinnen dran. Jedenfalls oder es drückt feministische Kritik aus, es gibt aber auch Kritik daran. Kurz, das bisschen Haushalt, es geht also um den Staatshaushalt, der im Herbst verabschiedet werden soll. Ob er es im vorgesehenen Zustand werden wird, muss vorläufig dahingestellt bleiben, da es nur noch relative parlamentarische Mehrheiten, aber keine absolute gibt. Das heißt, es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Regierung darüber stürzt. Die Frage ist halt, was danach kommt. Zumal keine politische Kraft sich stark drum bewerben dürfte, im Winter 2025/26 die Regierung zu übernehmen, also gut ein Jahr vor den nächsten entscheidenden Wahlen, also die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027, gefolgt von den Parlamentswahlen. Und da will ja nun niemand unbedingt die Misere auslöffeln und das Elend verwalten und dann ohne größere Ergebnisse nach einem so kurzen Zeitraum in die Wahlen hineingehen. Kurz, die Zustände sind insofern prekär, als nicht gesichert ist, ob es eine parlamentarische Mehrheit gibt. Da werden natürlich diverse Kuhhandel im politischen Lager mit den staatsfragenden Kräften und möglicherweise auch mit der extremen Rechten eröffnet werden, beziehungsweise die Verhandlungen über diese Kuhhandel werden eröffnet werden. Offiziell ist die Lage dramatisch aufgrund der hohen Staatsverschuldung, die tatsächlich existiert, im Augenblick bei 114% des Bruttoinlandprodukts, ca. 3.346 Milliarden Euro. Die Schuldenquote ist hoch. Allerdings auch ist sie vor dem Hintergrund zu sehen, dass die vor allem die jetzige Regierung, in geringerem Ausmaß auch die Vorgängerregierung, aber die jetzige in gewachsenem Ausmaß, Geschenke an Vermögende und Unternehmen in die bisherigen Staatshaushalte hineingeschrieben haben. Zum Beispiel im vergangenen Jahr wurden die Steuern um 73 Milliarden gesenkt, überwiegend zugunsten von Besserverdienenden und von Unternehmen. Es gab 211 Milliarden an Unternehmenssubventionen. Das kann punktuell manchmal gerechtfertigt sein, wenn es darum geht, ein Unternehmen vor der Schließung zu retten. Das heißt, wenn ein Werk über die Runden gerettet wird, kurz vor der Schließung. Die werden aber sehr allgemein ausgeschüttet unter Berufung darauf, dass es gut für die Beschäftigung sei. Das heißt, irgendwas wird schon bei den Beschäftigten ankommen, ohne konkrete Überprüfung, ohne Konditionalisierung, also ohne die staatlichen Hilfen, also Hilfen für Unternehmen an konkrete Bedingungen zu knüpfen. Das hat im Übrigen der Vorgänger des jetzigen Staatspräsidenten, nämlich der damalige rechtssozialdemokratische Staatspräsident François Hollande, ganz explizit so verbrochen. Der führte noch im Jahr seiner Amtsübernahme 2012 den sogenannten Steuerkredit für Wachstum und Beschäftigung ein, den CICE, 20 Milliarden jährlich ausgeschüttet, ohne jegliche Konditionalisierung, ohne Überprüfung, nach dem Motto, wird schon gut für die Beschäftigung ausfallen. Da gab es damals die Anekdote François Hollande, um den es ging. Der reiste damals mit dem französischen Arbeitgeberpräsidenten in die USA im Oktober 2012 und dann gab es eine Pressekonferenz in Washington. Dieser Steuerkredit war gerade frisch verkündet worden und dann wurde auch der Arbeitgeberpräsident, der damalige Pierre Gattaz, wurde damals nach Gegenleistungen der Arbeitgeber gefragt und der antwortete nur mit ungläubigem Gesicht, schaute drein wie ein Mondkalb und sagte, Gegenleistungen, was für Gegenleistungen? Nach dem Motto, Gegenleistungen, my ass. Das heißt, diese Politik hat Macron nicht begonnen, er hat sie aber verschärft. Also auch Wirtschaftsinstitute wie das OFCE, Observatoire Français de la Croissance, glaube ich, und de l'Economie, das ist ein kritisches Institut, die monieren schon, dass es keine Krise der Staatsausgaben gebe, sondern eine der Einnahmen, weil eben die Einnahmenseite gesenkt wurde, was insbesondere die Besteuerung von Kapitalinhabern betrifft. Das war eine ganz bewusste Politik, die auch seit Jahren so verfolgt wurde. Natürlich hat sich dann auch das Corona-Jahr 2020 mit seinen Folgen verschärfend auf die Staatsverschuldung mit ausgewirkt. Das ist ja klar. Das war in allen Industrieländern so.
Es gibt also Gründe für das Haushaltsdefizit und die liegen auch nicht unbedingt bei den Sozialausgaben oder zumindest nur zu einem gewissen Teil. Genau, dann jetzt die Frage nochmal ausgeführt, welche sozialen Einschnitte will François Bayrou jetzt vornehmen?
Eigentlich welche an allen Fronten. Also zunächst rhetorisch kündigte er an, alle sollten jetzt an der Anstrengung teilnehmen, auch die oberen Einkommen, da blieb er nur jegliche Präzisierung schuldig. Also was man zu dem Punkt, und danach komme ich zu dem, was die Sozialunterklasse und die Lohnabhängigen betrifft, das ist wesentlich mehr, aber was die oberen Einkommen betrifft, weiß man nicht, was er vorhat, möglicherweise gar nichts. Er hat nur angekündigt, die sollten auch mit zur Hilfe herangezogen werden, die sollten auch an der Anstrengung teilnehmen, wie erwähnt, ohne weitere Konkretisierung. Was kommen hätte können, was aber voraussichtlich nicht kommt, ist die sogenannte Tax Sugman. Das wäre eine Sondersteuer, eine Vermögensabgabe auf die obersten 0,01% der Vermögen, das heißt auf Milliardäre. Die hätte 2% von deren Vermögen abgeknapst. Die ist beschlossen worden in der Nationalversammlung, das heißt im Unterhaus des Parlaments. Also wenn beide Parlamentskammern sich nicht einig sind, dann hat das Unterhaus das letzte Wort. Im Unterhaus gibt es relative Mehrheiten, im Senat eine stabile, konservative, wirtschaftsliberale Mehrheit. Der Senat würde die also nie annehmen, hätte aber nicht das letzte Wort, falls es im Parlament darauf ankäme. Da hat mit einer buntscheckigen Patchwork-Mehrheit die Nationalversammlung am 20. Februar diese Sondersteuer angenommen. Die Regierung hat aber schon gesagt, wollen wir nicht. Das heißt, das Regierungslager wird sich da sperren. Und da die Konservativen zumindest ein Flügel von ihnen mitregieren wird, wird es diese Patchwork-Mehrheit, die da mehr oder minder zufällig zustande kam, wahrscheinlich auseinanderhauen. Die Regierung sagt ja schon, also diese Sondersteuer, diese 2%, die 20 Milliarden eingebracht hätte, die wollen wir nicht, weil das wird die Reichen vertreiben. Die armen, geplagten Reichen werden dann aus Frankreich gehen. Jetzt zu dem, was tatsächlich geplant ist, also wie gesagt, gegen die obersten Vermögen erstmal nichts. Nichts Konkretes, das wird dann in der Praxis bedeuten, nichts. Für die Beschäftigten und die sozialen Unterklassen wird es massive Einschnitte geben bei der Krankenversicherung. Aus der sollen 5 Milliarden rausgeholt werden, etwa dadurch, dass die derzeit ab 30 Tagen Erkrankung, also für länger Erkrankte, geltende Vollübernahme von Medikamenten, also wenn jemand dauerhaft an derselben Krankheit leidet, dass die zeitlich befristet wird und irgendwann wieder eingestellt wird. Dadurch, dass Krankschreibungen besser überwacht werden, besser kontrolliert werden, den Trend gibt es ja auch in Deutschland, um zu sagen, kranke Lohnabhängige, denen wird unterstellt, dass sie simulieren. Das soll also 5 Milliarden einbringen von insgesamt gut 43,5 Milliarden, die eingespart werden sollen im kommenden Staatshaushalt. Weitere 5,3 Milliarden sollen aus den Gebietskörperschaften, also den Kommunen und den Departements kommen, beziehungsweise etwas mehr, wenn man berücksichtigt, dass aus deren Kassen der Zentralstaat sich auch noch 1 Milliarde rausgreifen will. Das tat er schon im laufenden Jahr, sondern im kommenden Jahr wieder. Also 1 Milliarde wird der Zentralstaat sich holen aus den Kassen der Kommunen und Departements und die sollen ihrerseits 5,3 Milliarden einsparen. Das heißt, der Druck wird da weitergegeben, weitergereicht. Man muss dazu sagen, diese Gebietskörperschaften ächzen ohnehin unter ihrer finanziellen Last, weil der Staat in den Jahren um 2015 die Sozialhilfekosten, also die Kosten für die französische Sozialhilfe RSA, das ungefähre Äquivalent zu Hartz II, diese Kosten hat der Staat vor nunmehr 10 Jahren nicht nur nolens volens, sondern mir nichts, dir nichts, auf die Departements abgewälzt. Die hat früher der Staat ausgeschüttet, jetzt schütten sie die Departements aus. Gleichzeitig sollen jetzt aber die Departements sparen und müssen dann jeweils Einschnitte in eigener Wahl treffen, wobei der Spielraum natürlich begrenzt ist. Dann sollen für die Lohnabhängigen 2 für sie kostenlose Arbeitstage im Jahr, also ohne zusätzliche Zahlung zusätzliche Arbeitstage eingeführt werden, in gestellter Streichung 2er gesetzlicher Feiertage.
Wer braucht schon den 8. Mai?
Wer braucht den 8. Mai und den Ostermontag? Also manche Zugen behaupten, da sei Verhandlungsmasse eingebaut und die großzügige Gäste der Regierung wird später zugestellt, es sei denn, dass es nur einen von beiden trifft. Also im Moment ist jedenfalls die Streichung für beiden vorgesehen. Das hat es schon mal gegeben in Frankreich und zwar mit dem Pfingstmontag. In Deutschland wurde ja in ferner Vergangenheit mal der Buß- und Bettag im November gestrichen für die Einführung damals der Pflegeversicherung. Das war immerhin noch konkret. In Frankreich traf es den Pfingstmontag 2004, der unter der damaligen Regierung von Jean-Pierre Raffarin als Feiertag abgeschafft wurde. Die Praxis ist allerdings sehr durchmischt, weil es gibt viele Unternehmen, die den Pfingstmontag nach wie vor gewähren und sagen, es werden im Jahr ein paar Stunden zusätzlich gearbeitet, die man da über das Jahr verstreut in kleineren Portionen. Es gibt viele öffentliche Dienste, die am Pfingstmontag frei haben. Das heißt, die Realität ist ein bisschen gemischt, aber was vor allem gemischt ist, ist die Verwendung der Gelder, weil es gab vor nunmehr auch schon fast wieder 10 Jahren mal eine Studie, die nachwies, was passiert eigentlich mit dem Geld. Das heißt, die abhängig Beschäftigten arbeiten, sind Menschen, aber nicht alle Menschen, sondern die Lohnabhängigen arbeiten einen Tag mehr im Jahr, werden nicht zusätzlich bezahlt dafür. Die Unternehmen streichen Mehrwert ein, der erarbeitet wird, ohne dass sich in Lohn niederschlagen würde. Und die Unternehmen zahlen dafür natürlich eine Abgabe an den Staat. Damit war es ja gerechtfertigt worden, dass der Staat dem Geld mehr einnimmt. Raffarin sagte eben, wir machen das wie in Deutschland. In Deutschland war das ich glaube 1994 unter Helmut Kohl, die Abschaffung des Buß- und Bettags. Die Raffarin-Regierung sagt, wir machen das ähnlich, nur die Gelder werden nicht verwendet für die Pflegeversicherung konkret. also wenn sie wenigstens noch dafür verwendet würde, sondern die finden sich überall im Staatshaushalt verstreut wieder. Das heißt, der Staat hat es einfach mal als zusätzliche Finanzierungsquelle benutzt, um dann an anderer Stelle eben wieder Unternehmenssteuern zu senken im Namen der Wettbewerbsfähigkeit. Also das ist vor allem, was böses Blut hervorruft, die Sache mit den Feiertagen. Das sind alles Teile des Maßnahmenbündels. Der Verteidigungshaushalt, um das kurz anzusprechen, der Rüstungshaushalt, dagegen steht nicht auf der Sparliste. Der betrug bei Amtsantritt Emmanuel Macrons im Jahr 2017 jährlich 32 Milliarden, jetzt in diesem Jahr 50,5 und soll bis im Jahr 2030 auf 67,4 jährlich wachsen.
Ist das angesichts der Bedrohung aus Russland ein notwendiger Schritt oder doch eher übertriebene Militarisierung zulasten des Sozialen?
Die Regierung behauptet natürlich, es sei notwendig und eine Reaktion auf die Ukraine. Nur, die Ukraine ist tatsächlich bedroht. Ich bin auch dafür, dass man der Ukraine militärisch hilft. Das ist meine Position, weil es sich tatsächlich um ein unterworfenes und angegriffenes Land handelt. Also unterworfen in den Teilen, die durch Russland besetzt sind. Mit allem, was einhergeht, Verschleppung von Kindern nach Russland und diversen absolut unakzeptablen Taten. Nur, erstens, Frankreich ist natürlich nicht bedroht vom Einmarsch, sondern die Ukraine. Dann soll man der Ukraine helfen, das heißt jetzt nicht, dass Frankreich dergestalt hochrüsten muss. Also um der Ukraine zu helfen, muss Frankreich nicht den Rüstungshaushalt verdoppeln, 2030 gegenüber 2017. Also selbst wenn man die Inflation abzieht, läuft es auf eine knappe, also von 30 im Jahr 2017 auf 67 im Jahr 2030 ist es mehr als eine Verdopplung, aber berücksichtigen wir die Inflation, ist es noch eine knappe Verdopplung. Zweitens, also Emmanuel Macron ist politisch profiliert in EU, Europa als jemand, der sich sehr für die ukrainischen Belange ausspricht. Aber de facto liegt Frankreich im hinteren Teil der EU-Länder, was die reale materielle Hilfe für die Ukraine betrifft, also gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, da ist viel Rhetorik, aber wenig materielle Hilfe, die dann auch finanziert werden müsste. Also Frankreich hat mal die César-Geschütze, diese Artilleriegeschütze, die auch in der Abwehr russischer Panzer durchaus hilfreich sind, geliefert, aber sonst ist da mehr Rhetorik und heiße Luft als reale Hilfe. Wenn real die Ukraine bewaffnet wird, um diesen russischen Angriff abzuwehren, bin ich gar nicht dagegen, aber es handelt sich hauptsächlich um Rhetorik und was noch dahinter steckt. Also Frankreich macht tatsächlich mobil gegen Russland, da geht es aber nicht oder nicht hauptsächlich oder nicht ausschließlich um die Ukraine, die tatsächlich betroffen ist, sondern da geht es um die Rivalität zwischen Frankreich und Russland, dass ihm da seinen früheren geografischen Hinterhof, seinen postkolonialen Hinterhof streitig macht in Afrika. Weil Russland ist ja präsent in Libyen an der Seite von Marschall Haftar, Khalifa Haftar, wie im Übrigen auch Frankreich. Die rivalisieren da, unterstützen aber denselben Player in Libyen. Russland ist in Zentralafrika, in der Zentralafrikanischen Republik präsent seit 2016. Russland hat stark den Fuß in der Tür im Sahel, gerufen durch die neuen Militärregierungen, die zwischen 2020 und 2023 entstanden in Mali, Burkina Faso und Niger. Also Frankreich sieht da einen Konkurrenten in seinen früheren postkolonialen Hinterhof reinspielen. Nun kann man natürlich das russische Vorgehen dort auch nicht gutheißen, weil natürlich die russische mafiös-kapitalistische Macht da auch aus absolut egoistischen Eigeninteressen und geostrategischen Eigeninteressen hineinspielt, also nicht als irgendwie antikolonialer Befreier, wie manche es darstellen, in sehr naiver Weise, aber der französische Imperialismus verteidigt da natürlich auch seine Einflusssphäre und nichts anderes und verteidigt eben auch natürlich nicht die Menschenrechte, die betroffenen armen Bevölkerung und so weiter. Also dass diese Länder sich von Frankreich abwandten, beziehungsweise deren Staatsführung hat gute Gründe, dass es eine Abwendung oder einen diplomatischen Bruch und militärpolitischen Bruch mit Frankreich gegeben hat, ist im Übrigen in der Bevölkerung populär. Die Militärregierungen sind es mittlerweile etwas weniger, beziehungsweise es gibt eine Mischung aus Zustimmung und Angst vor Repression, begründeter Furcht vor Repression. Das heißt, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es gibt nachvollziehbare Gründe, warum Frankreich da anzünden und Einfluss verliert. Dass Russland versucht, die einzusammeln, ist weniger gut. Dass Frankreich sie verliert, als Tatsache ist durchaus zu begrüßen. Das heißt, wenn Frankreich aufrüstet, dann natürlich auch aus diesen Gründen.
Abschließend, du hast schon angedeutet, es ist nicht klar, ob die Regierung im Spätsommer, im Herbst dann hält, wenn es um die Durchsetzung dieses Spardiktats geht. Wird es denn auch außerparlamentarische Proteste geben?
Sicherlich. Die CGT hat schon welche angekündigt. Also die französischen Gewerkschaften bzw. Gewerkschaftsdachverbände waren eingeladen, 4 von ihnen mindestens, zur Verkündung der Maßnahmen von Bayrou. François Bayrou hat ja eine Pressekonferenz am Dienstag, Spätnachmittag veranstaltet, unter dem Motto der Moment der Wahrheit, so stand es auf dem Rednerpult. Da waren unter anderem die CGT, der älteste Gewerkschaftssachverband, die CFDT, inzwischen etwas größer als die CFDT, als die CGT sozialdemokratisch, die christliche Gewerkschaftsvereinigung, also CFTC, und die Gewerkschaft der leitenden Angestellten, die CFÖ-CGC, waren alle eingeladen und kamen alle nicht, die haben es alle boykottiert. Die wussten natürlich, ahnten zum Teil und wussten konkret zum Teil, was kommen würde. Die CGT hat bereits Protestdemonstrationen und Aktionen bei der Rentrée, also beim Schuljahresbeginn, also Ende August, Anfang September, wenn das gesellschaftliche Leben wieder losgeht, angekündigt. Aufgrund vorausgegangener Niederlage in jüngerer Zeit, insbesondere zur Rentenreform 2023, muss man jetzt natürlich gucken, wie groß die Mobilisierungskraft da konkret ausfallen wird. Aber das ist sicherlich ein Faktor, mit dem zu rechnen ist. Und sicherlich, wenn denn eine Dynamik da zustande kommt, an der Protestfront, ein positiver Faktor. Auf der parlamentarischen Ebene, das ist wieder eine andere Nummer, die aber auch natürlich zu berücksichtigen ist, was da passiert. Um die Regierung zu Fall zu bringen, müssten sehr unterschiedliche Oppositionskräfte auf der linken wie auf der rechten des Regierungslagers zusammen abstimmen. So ist es nun mal bei einem Misstrauensvotum und einem zersplitterten Parlament. Und die extreme Rechte will eigentlich die Regierung oder wollte bis vor kurzem nicht zu Fall bringen. Das hat damit zu tun, ganz kurz, dass Marine Le Pen ja derzeit das passive Wahlrecht entzogen ist. Aufgrund ihrer Verurteilung am 31. März, sie erhielt 4 Jahre Gefängnis, davon ein Teil Aufbewährung und ein Teil mit elektronischer Fußfessel, mit nicht sofortiger Anwendung, das heißt, da wird das Berufungsverfahren voraussichtlich Sommer 2026 abgewartet, aber auch, das Urteil enthält aber auch eine 5-jährige Sperre des passiven Wahlrechts, das ist in Frankreich eine übliche Strafe in Politikerverfahren, Politikerinnenverfahren, vor allem wenn es um Finanzdelikte geht, und da ging es um Finanzdelikte im Europäischen Parlament, 4,5 Millionen hinterzogen, zweckentfremdet, und der Wahlrechtsentzug ist mit sofortiger Anwendung vollzogen. Marine Le Pen klagte dagegen in Straßburg vom Europäischen Gerichtshof, hat gerade verloren, Mittwoch vorige Woche verloren in Straßburg. Das heißt, Marine Le Pen könnte nicht zur Wahl antreten, falls das Parlament aufgelöst würde. Wenn aber die Regierung stürzt, kann Macron das Parlament auflösen und ein neues wählen lassen. Nur wird der Ende seiner Fraktionsvorsitzenden Marine Le Pen verlustig gehen als Abgeordnete. Das heißt, der RN wollte bisher die Regierung nicht stürzen lassen. Nun steht aber unter Druck von Teilen der eigenen Basis, die selber betroffen ist, von sozialen Einschnitten, die selber zwar gespalten ist, weil die Basis sozial ziemlich heterogen zusammengesetzt ist, aber zum Teil durchaus protestorientiert ist. Dann kommt hinzu, dass es auch an Symbole geht, also dass bei der Krankenversicherung eingespart wird. Da könnte der RN noch mitziehen, weil er sagen würde, das geht alles gegen Sozialbetrug. All das soll im Übrigen auch, das ist aber etwas schwammig formuliert bei Bayrou, der Kampf gegen Sozial- und Steuerbetrug verschärft werden. Auch das wird natürlich viel zu Lasten von Kranken gehen, wenn Krankschreibungen stärker gefiltert und durchforstet und kontrolliert und gegenkontrolliert werden. Da würde der RN mitziehen, weil diesen Kampf gegen Sozialbetrug, der in seinen Augen immer auch einer gegen Einwanderer ist, den trägt er mit, beziehungsweise erfordert dessen Verschärfung und sichtlich die Regierung ihn zu lasch zu führen. Aber die Feiertage, und zwar vor allem der Ostermontag, als christlich geprägter Feiertag, da macht der RN jetzt einen Konfliktfall draus, weil er sagt, hier geht es an unsere Tradition. Das ist natürlich auch ein gutes Einfallstor, wenn er sagt, wir verteidigen die jetzt, weil es da gleichzeitig konkret um Ruhe für die abhängig Beschäftigten, um Ruhetage geht, also um soziale Rechte, aber eben auch um die Tradition. Marine Le Pens Reaktion ist allerdings etwas ambivalenter, weil sie gleichzeitig sagt, Finger weg von den Feiertagen und es leben die Beschäftigtenrechte, gleichzeitig aber sagt, es wird gar nicht genug eingespart, der Staat hätte ja noch viel mehr einsparen können. Klammer auf bei den Einwanderern, Klammer zu.
Es bleibt also spannend, wie das dann im Parlament weitergeht. Soweit Werner Schmid, unser Frankreich-Korrespondent. Wir haben mit ihm gesprochen über die massiven Sparpläne, die in dieser Woche von François Bayrou vorgestellt wurden.
Im Studio besuchte uns Pitt. Er ist einer von zwei Mieterhaushalten im neuen FSB-Stadtquartier Schildacker, die ein Balkonsolarpaket eingerichtet haben. Seine Erfahrungen mit dem eigenproduzierten Strom sind positiv. Er teilt sie im Folgenden mit uns.
Ich begrüße jetzt im Studio Pitt. Pitt ist Mitmieter bei der Freiburger Stadtbau. Und er gehört zu einem der zwei Haushalte im neu gebauten Quartier Haslach-Schildacker, die Balkonsolar nutzen. Also gerade mal 1% der 300 Haushalte, wenn man die 1% Leerstand hinzugezählt werden. Ja, Pitt, da kann ich nur fragen, liegt das vielleicht daran, dass ja die Stadtbau FSB gezwungen ist, jetzt gesetzlich auf die Dächer ohnehin Solarenergie zu machen. Nützt das vielen Mietern denn, dass sie das als Nutzen haben?
Ja, ich sag mal grundsätzlich nein und vielen Dank erstmal für die Einladung. Also ich bin froh, dass es euch gibt, weil ihr immer wirklich tolle Arbeit leistet, auch in die Tiefe euch sehr viel Gedanken macht, auch für die
danke,
Hörerin.
Danke fürs Lob. Nicht zu viel davon.
Genau. Nee, aber es ist in der Tat so, wir haben ja seit dem 26.04.2024 haben wir ja ein neues Regelwerk für Balkonsolaranlagen. Und dieses Dachsolar, selbstverständlich müssen natürlich alle Neubauten in Freiburg mittlerweile, danke auch an Professor Dr. Haag, dass er das immer positiv bewirbt, müssen ja sowieso dann auch schon, muss die Sonne auch schon genutzt werden. Allerdings hat man bis dato dann auch im Schildacker einen sogenannten Mieterstrom und das ist dann natürlich relativ problematisch, weil die nicht wesentlich im Schnitt so zwischen 20% und 25% nur unter den Badenova-Preisen liegen, also immer noch sehr teuer. Es ist in der Tat so, wir haben dort im neuen, wunderschönen Schildacker-Quartier, müsst ihr bitte unbedingt mal hinkommen und euch das mal ansehen. Wir haben mega viele Grünflächen und wir haben natürlich mega viel Not. Not heißt, dass viele Mieterinnen eben dann von Sozialleistungen überleben müssen und dementsprechend dann natürlich auch wenig Geld zur Verfügung haben. Das Besondere ist, wenn man jetzt diese Balkonsolaranlagen sich installiert, dann hat man natürlich große Ersparnisse auch für die Mieterin. Und das finde ich ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist allerdings schade, dass die Freiburger Stadtbau als städtische Tochter da irgendwo ganz hinten rumdümpelt und das gegenüber den Mieterinnen gar nicht so bewirbt und sie auch da gar nicht unterstützt bisher.
Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, sie hat jetzt dein und das andere, eines anderen Haushaltes, Balkon-Solarprojekt nicht behindert. Das war ja so ein bisschen der Vorwurf, der von Sebastian Müller gemacht worden war in Richtung FSB und auch den anderen Genossenschaften, dass sie durchaus bürokratische Hemmnisse aufbauen. Wie ist das bei dir also gelaufen?
Ja, konkret, also ich habe mich ganz normal bei der Stadtbau gemeldet, habe ihnen bekannt gegeben, dass sie mich entsprechend der neuen gesetzlichen Regelung, werde ich Balkonsolarkraftwerk installieren. Also die neue Regelung ist vielleicht für die Hörer auch wichtig. Früher hatten wir ja diese sogenannten 600 Watt, mittlerweile dürfen wir diese 800 Watt haben. Und dann, ja, dann habe ich irgendwann dann auch angefangen, dieses Balkonkraftwerk zu installieren, ganz normal. Ich habe allerdings ein sehr neues, sehr gutes System. Das heißt dann auch, braucht keiner. Man kann die wesentlich günstiger dann auch dann einkaufen und nutzen. Man bekommt natürlich auch Fördermittel. Also das heißt,
warten wir mal mit den Fördermitteln noch, okay, ab. Erstmal ganz kurz, was kostet sowas so ungefähr?
Also ich habe jetzt die Luxusvariante gewählt. Ich habe um die 600 Euro bezahlt und bekomme dann nachher von der Stadt die Hälfte wieder. Also in meinem Fall 300 Euro. Das ist alles schon durch, alles schon beantragt, alles in Ordnung.
Also das können wir schon mal so zusammenfassen. Du hast ein relativ modernes,
ja,
sehr in die 800 Watt, da ist ja gleichzeitig das Gestänge dabei, ja, und der Wechselrichter
genau,
der das genau. Und du hast, weil du jetzt bei der beim Neubau der FSB wohnst, auch gleichzeitig noch eine Steckdose, wo du das direkt anschließen kannst. Und im Prinzip damit den Stromverbrauch, den du aus dem allgemeinen Netz nimmst, reduzieren kannst, wenn die Solaranlage läuft.
Zum Teil deutlich reduzieren kann. Das Schöne ist natürlich, ich wohne, Gott sei Dank, ich wohne natürlich in dem Holzbau, mhm, in dem neuesten Stand. Und da haben wir 116 Wohnungen. Das sind ja mehrere Bauabschnitte gewesen. Mhm. Aber die sind alle ausgerichtet auf dem Balkon, haben die eine ganz normale Steckdose. Und da kann man natürlich seinen eigenen Sonnenstrom produzieren und den dann einfach einführen in dieses bestehende System. Da muss kein irgendwie Elektriker kommen oder irgendwas anderes. Das ist einfach ganz banal, ganz einfach. Diese Module sind auch relativ klein. Also die haben einen Meter 20 etwa in der Höhe, in der Breite 76. Und das Besondere ist eben, die sind sehr leicht und einfach zu befestigen professionell, und es macht keine Arbeit. Also das sind maximal eine Stunde Arbeit und dann ist man eigentlich durch, wenn man schnell ist. Und wenn ich natürlich noch einen Kaffee oder einen Tee trinken möchte, dann brauche ich halt 2 Stunden. Aber zack, 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 läuft alles. Und ich kann natürlich dann auch bei mir im Keller sehen, weil ich natürlich auch einen ganz modernen Zähler habe. Ich sehe, ich speise ja schon was ein. Das heißt, im Grunde genommen schenke ich auch schon eine ganze Menge der, ja, Allgemeinheit.
Ja, also nochmal ganz grob zusammengefasst, du hast das dir besorgt, du hast gesagt, ja, du hast den Mieter, Vermieter informiert, die FSB,
genau, ja,
du hast gesagt, das ist gesetzlich nötig,
ja,
du hast 600 Euro ausgegeben, du hast, genau, den Antrag bei der Stadt gestellt, mhm, dass du das machst. Warum machen das so wenige, frage ich jetzt. Ich meine, gut, 600 sind erstmal, muss man erstmal haben, ist klar, aber wenn man 300 noch dazu bekommt, dann bleibt man bei 300, und das hat sich ja in spätestens, ich sage jetzt mal ein, zwei Jahren, ja, dürfte sich, ja, das
auf jeden Fall
schon amortisiert,
genau,
haben.
Ganz genau.
Im Eigenverbrauch, was man da reingespeist
bekommt. Ganz genau. Bekommt. Also ich habe es ja vorhin gesagt, das sind meine Luxusvariante. Ich kann die natürlich auch im Baumarkt kaufen, beziehungsweise ich kann die übers Internet einkaufen. Die gibt es auch schon für die Hälfte.
Also,
ja,
ich krieg, wobei die, sie schwerer meistens dann sind.
Die sind schwerer, die sind größer, richtig.
Ja.
Also die moderne Variante ist halt meine. Aber ich biete das auch jetzt dann auch schon an. Ich gehe auch mit den Mieterinnen ins Gespräch und biete ihnen an, ihnen dabei behilflich zu sein. Kostet nichts, geht ganz schnell. Und ich finde, wir brauchen viel mehr Sonnenstrom, auch dass man den selbst nutzen kann, kostenfrei nutzen kann, so wie es eigentlich allgemein auch sein müsste. Dazu haben wir ja, danke an die ehemalige Bundesregierung, haben wir auch dieses wunderschöne Solarpaket.
Gut. Ja, dann haben wir jetzt im Prinzip einen allgemeinen Spot dazu gemacht. Wir haben nichts genannt mit Dings, aber, mhm, es ist möglich, dass auch Mieterinnen und Mieter, die nicht finanziell so auf, ja, Rosen gebettet sind,
genau,
dies nutzen können, wenn sie dieses Modell Balkon Solar mit 800 Watt,
ja,
in die Einspeisung nehmen. Ja, Peter, dann sage ich jetzt in diesem Punkt schon vielen Dank, dass du gekommen bist und, mhm, das mal am konkreten Beispiel gemacht hast. Ich habe, glaube ich, in unserem Vorgespräch haben wir ja auch Fotos gemacht.
Ja.
Lege ich dann einen Beitrag noch dabei.
Gerne.
Bei. Und das ist in der Mühlhauser Straße, wenn ich das richtig sehe. Das wird man dann selbst sehen, wenn man in den Hof reingeht, in das Quartier.
Im Schildacker, genau.
Ja, im Quartier Schildacker. Ja, vielen Dank für deinen Besuch und die Darstellung, wie das funktionieren kann. Und da ist denn auch mal, Leute, überspringt da mal eure Schatten. Das sind ja eine ganze Reihe jetzt von neuen Quartieren, die die FSB,
genau,
da macht.
Genau.
Da kann man sich doch mal zusammentun und doch mal bekakeln, wie man sowas macht, und kann doch auf verschiedenste Initiativen zurückgreifen, wie das dann realisiert werden kann und was da am schlausten so ist.
Vielen Dank für die Aufklärung. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich für deinen Erfahrungsbericht, gerade in dieser Hinsicht nochmal.
Statt demokratischer Transparenz lässt OB Martin Horn immer mehr verdunkeln. Ein Kommentar.
Am 11. Juli 2025 ging die Einladung zur 11. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
auf den 21. Juli hinaus. Unter Top 8 erschien auch die Neubeschaffung einer Computersoftware für das Immobilienmanagement zur Besserung Bewirtschaftung der städtischen Immobilien für schlappe 700.000 Euro als öffentliche Debatte stand da drauf. Just eine Woche später wurde diese Einladung am 18. Juli geändert. Zitat: Von der Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21. Juli 2025 wird folgender öffentlicher Tagesordnungspunkt 8, Beschaffung einer Computer-Aided Facility Management Software für das Immobilienmanagement der Stadt Freiburg, Drucksache HFA 2520, beschließend abgesetzt. Horn. Zitat Ende. Hups. Warum denn das? Die Vorlage ist doch bereits vorbereitet. Haag-typisch, nicht öffentlich, im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss. So wäre der Beschluss ja wegen der Höhe bereits im HFA beschließbar. Nein, der Tagesordnungspunkt wurde vom öffentlichen Teil in den nicht öffentlichen Teil verschoben. Sollte es vielleicht angesichts des Beschaffungspreisvolumens und dem gar nicht mehr greifbaren Vorgängeramt GML vielleicht möglich sein, dass dort nicht mit adäquater Software der Gebäudebestand gepflegt wurde? War nicht bereits in der Amtszeit von OB Salomon Gebäudesteckbriefe inklusive Gebäudehüllen zumindest aller Schulgebäude erstellt worden? Hatte die Stadt nicht externe Studien zu Dachpotenzialausbau, Flächendeckungszwecks Priorisierung beim Ausbau erstellen lassen? Gibt es nicht eine stadtweite Untersuchung zu Solarnutzungspotenzialen, die aber Salomon Stuttlich dann durch eine Fremdausschreibungspartnerschaft Projekt gillen ließen, mit im Übrigen katastrophalen Resultaten für den Anteil der Photovoltaik an städtischen Gebäuden? Oder ist gar bei der weitgehend von der Öffentlichkeit verborgenen Transformation des GMF in das IMF tatsächlich alles aus den Wissensdatenbanken der Ämter gar verschwunden? Nun, genau diese Fragen, die eine aufgeklärte Stadtgesellschaft stellen könnte, werden durch die mittlerweile nur noch als notorisch zu bezeichnende Intransparenz der Verwaltung liquidiert. Getragen allerdings von einer schweigenden Gemeinderatsmehrheit bis hinein in die progressiveren Fraktionen. Nach Ketten nicht öffentlicher Vorberatung in Gremien, wie zum Beispiel der gemeinderätlichen Arbeitsgruppe Dietenbach, wurden dann und werden im öffentlichen Hauruck-Verfahren in einer Woche zum Beispiel dann die für die Stadtgesellschaft unvorteilhaften Verträge beschlossen. Wie zum Beispiel die nicht dekarbonisierte Fernwärmeversorgung mit der Badenova für Dietenbach. Oder der Knebelvertrag der Sparkasse zu den EFD-Anteilen nach dem massiv verteuernden Grundstückserwerbsprivileg des Vorgängers Salomon an die Sparkassengrundstücksgesellschaft erteilt, kein Erbbaurecht, mindestens 30% für Investorengangs der Grundstücke, Sparkasse als Hausbank der Finanzierung, all dies zu Lasten sowohl von der Stadt, nämlich durch beträchtliche Nachschüsse in städtische Gesellschaften, und privaten Erwerbern unter bestimmten Größen in der Höhe der Grunderwerbkosten wurde dies durchgeboxt. In beiden Fällen hatte Martin Horn als Aufsichtsratsvorsitzender der Badenova und Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse mit dieser Methodik der längst möglichen Nichtöffentlichkeit Partikularinteressen für wenige Stakeholder durchgesetzt. Das Gegenteil des eigenen Transparenzversprechens der Wahl 2018. Parallel zur nicht öffentlichen Billigung des Softwareerwerbs werden die Räten im Übrigen auch die Ausschreibung zu einem 20-jährigen Bewirtschaftungsvertrag der Abfallwirtschaft am 21. Juli, also nächsten Montag, nicht öffentlich vorberaten. Beschluss dann am 29.07.25 durch den Gemeinderat. Die Verachtung der Verwaltung, aber auch die des Gemeinderates gegenüber einer produktiven Streitkultur der Stadtgesellschaft und ihrer Klugheit zu verbesserten Lösung scheint erkennbar grenzenlos zu sein. So meine Meinung. Mein Name ist Michael Menzel. Ein kleiner Nachtrag noch. Selbst wenn die eher hilflosen Verbesserungsvorschläge lanciert werden, wie jetzt bei der Klimainitiative Freiburg, werden diese abgeräumt als rechtlich unzulässig. Allerdings hier genau werden sie dann im öffentlichen Verfahren abgekanzelt. Echt toll, ihr beiden Martins.
Und mit diesem Kommentar geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 21. Juli 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.